So, ihr seid hier beim Vortrag State of Retro Gaming in Emacs. Genau, erst einmal ein kleines bisschen zu mir selber. Mein Name ist Vassili Schneidermann, ich bin 27 Jahre alt. Ich habe arbeitstechnisch ein paar Sachen gemacht. Ich habe erst ein bisschen Sysadmin-Zeug gemacht, dann ein paar Jährchen programmiert und jetzt mache ich Cyber Security. Das heißt, nach dem Vortrag kann ich euch auch Sachen zu komplett anderen Themen als Emulation und Texteditor und so weiter erzählen. Genau, ihr könnt mich erreichen unter E-Mail. Ich habe ein paar so Seiten, auf denen ich drauf bin, zum Beispiel GitHub. Da werden die Slides von diesem Vortrag landen. Da ist auch der Code von diesem Emulator und noch ein paar mehr solche Sachen. Ich habe so ein paar Websites, zum Beispiel eine, auf der verschiedenste Demos drauf sind und eine, auf der ich tatsächlich gelegentlich mal blogge. Genau, jetzt etwas viel Wichtigerem. Warum halte ich überhaupt diesen Vortrag? Emacs, das ist weitaus mehr als ein Texteditor. Es ist ein Lifestyle, würde ich sagen. Und vor allem ist es ein großartiger Zeitvertrieb. Leute haben alle möglichen Sachen für Emacs gebaut. Das sind alles Sachen, die andere Leute gebaut haben, nicht ich. Also es sind so harmlose Sachen wie zum Beispiel, dass man mit Emacs einen Salat online bestellen kann. Es gibt irgendwo eine API für einen Laden, womit das halt eben geht. Und da Emacs Netzwerkfähigkeit hat, kann man einfach mit dieser API dann reden und dann Dinge hinschicken und Dinge zurückbekommen und 15 Minuten später hat man seinen Salat. Leute haben so Sachen gemacht, die zum Beispiel einen Window Manager dafür zu bauen, weil X ein wunderschönes Protokoll ist, was man einfach so mit Hilfe von Sockets ansprechen kann. Es gibt IRC-Bots. Es gibt Textbrowser, welche HTML ganz, ganz grundlegend rendern können. Einfache Spiele wie zum Beispiel Tetris, Snake und so weiter und so fort, welche halt eben teilweise auch in Emacs selber enthalten sind. Jemand hat aus Spaß ein 3D-Labyrinth gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass man es weiter ausbauen könnte zu einer Wolfenstein 3D-Simulation, wenn man will. Es gibt einen Z-Machine-Emulator, mit dem kann man so Textspiel-Klassiker halt eben spielen. Der läuft ganz gut. Jemand hat einen Audio-Video-Editor gebaut, also eine Contraption bestehend aus einmal M-Player starten und einmal das Ding kontrollieren mit Hilfe von einem besonderen Mode davon. Und das Merkwürdigste, was ich bisher gefunden habe, einen Sextoy-Controller. Also jemand hat so ein Ding da genommen, was halt eben vibriert und das halt eben von Emacs aus angesteuert bekommen, darüber ein sehr langes und sehr verstörendes Video gedreht. Das kann ich euch nur empfehlen anzuschauen. Einfach um zu sehen, wie hoch eure Schmerzgrenze liegt. Jedenfalls, die Frage in diesem Vortrag ist, ist es möglich, Spiele in Emacs performant zu emulieren? Zum Kontext, ich habe auf der FrostCon bzw. der Unterkonferenz QuasiConf ein paar solche kleinere audiovisuelle Demos hergezeigt, wie zum Beispiel eine MIDI-Tastatur, mit der man da verschiedenste Töne von einem anderen Synthesizer spielen kann. Und ich habe des Öfteren gehört, dass es nicht allzu schwer sein sollte, einen ES-Emulator zu bauen. Teilweise ging es so weit, dass es hieß, dass diese auf einem Toaster laufen könnten und in verschiedensten Programmiersprachen aus Spaß gebaut wurden. Unter anderem auch JavaScript. Leider kam mir ein zufälliger Mensch aus dem Internet zuvor. Irgendein Japaner. Und ich dachte, okay, nee, ich glaube, ich muss mir ein leicht anderes Ziel suchen. Ich habe halt eben rumrecherchiert und gelernt, das empfohlene Emulationsprojekt von Anfänger ist der Chip 8. Alternativ wurde empfohlen, Space Invaders zu implementieren, welches auf einem Intel 8080 läuft, also der Großvater von einem normalen Intel-Prozessor. Oder das Betriebssystem CPM emulieren, damit wir ein Betriebssystem im Betriebssystem hätten. Was auch seinen Reiz hat, habe ich entschieden, mich ja dem für den Chip 8. Nachdem ich das fertiggestellt habe, das Projekt, kam dann ein anderer Mensch an und veröffentlichte einen Gameboy-Emulator in, naja, etwas weniger Zeit, als er eigentlich gehofft hatte. Das Ding ist also halb fertig und das musste er machen, weil er fühlte sich dazu genötigt, nachdem ich da mein Ding vorgestellt hatte. Das heißt, wir hatten also in einem Jahr ganze 3 Spiele-Emulatoren für Emacs gehabt. Jetzt zeige ich euch ein paar interaktive Demos, hoffen wir mal, dass der Teil hier gut geht, damit ihr überhaupt wisst, wovon wir reden und ob es sich überhaupt lohnt, da irgendwas davon auszuprobieren. Zuallererst ein NES-Emulator. Dieser ist sehr, sehr langsam, schafft nicht mehr als ein Startbildschirm. Ich habe ein bisschen Profiling betrieben. Die meiste Zeit wird beim Rendering verbraten. Also CPU-Nutzung ist noch nicht mal das Problem. Er könnte theoretisch mit sehr viel Frameskip funktionieren. Ich schmeiße ihn mal auf den aktuellen Bildschirm drauf. Ups, das hat jetzt nicht geklappt. Doch. Okay. Das rödelt jetzt eine Weile und sollte hoffentlich besagten Bildschirm anzeigen. Er soll bei 100% CPU-Auslastung laufen. Das heißt, es sollte was passieren, aber ich sehe da leider nichts. Na gut, ich breche mal dieses Experiment ab, aber... Ah, da ist was. Sehr gut, sehr gut. Also, wie gesagt, das Ding ist super langsam. Autor hat gemeint, es wäre Speedfaktor von 1000-mal so langsam, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, nein, wir können nicht darauf Mario spielen, so gerne ich auch das tun würde. Genau, das heißt also, ich wende mal das Ding an der Stelle. Gut, kommen wir zum nächsten Ding. So. Game Boy. Es wurde ein Game-Emulator veröffentlicht, der ist ein Work in Progress. Man kann fast damit spielen, weil sehr viel Frames genutzt wird. Die Puristen unter euch würden da die Nase rümpfen, weil, naja, das macht man so eigentlich nicht. Das ist eigentlich so gar nicht spielbar. Ich glaube, ich sehe sogar einen hier im Publikum. Genau, es funktioniert nur Tetris da drauf. Ich habe ein paar andere Spiele ausprobiert. Der Autor hat alles nur damit ausprobiert und nur die nötigen Instruktionen dafür implementiert. Und das ist das tatsächlich das populärste Projekt von allen, weil alle lieben das Game Boy Tetris, außer mir. Ist halt so. Genau, und das sieht folgendermaßen aus. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie die Knöpfe da sind, deswegen werde ich jetzt einfach mal warten, bis ein Autoplay-Modus halt eben von alleine übergeht. Das sollte nicht allzu lange dauern. Da in der Ecke sieht man die FPS, das soll angeblich 1,7 sein, was sehr wenig ist. Aber es bewegt sich dennoch was über den Bildschirm.
War das im Original nicht farbig oder ist das jetzt...
Nö, ist es nicht. Also der Game Boy kann tatsächlich nur vier Grauschattierungen und das war's.
Und dieser krasse Piepsound, ist der auch...
Nein. Der ist, also man könnte es theoretisch machen, aber ich sehe keinen einfachen Weg, das zu tun.
Okay.
Aber da gehe ich auch später bei meinem eigenen Projekt halt eben drauf ein.
Ja.
Weil ich glaube, das war jetzt tatsächlich, dass ich selber gedrückt habe. Ah ja, tatsächlich. Okay, da tut sich halt eben was und es ist nicht besonders performant. Naja, es lief mal besser für mich, sagen wir es mal so. Na gut.
Ist schon großartig.
Es hat sich jetzt nichts bewegt in der Zwischenzeit, oder? Nein? Okay, gut. Dann beende ich das Experiment jetzt auch und damit ihr irgendwas seht, was halt eben sich ansatzweise vernünftig verhält. So. Genau, und schließlich das letzte Projekt, was ich jetzt zeigen werde, Chip 8 Emulator. Diese ist soweit abgeschlossen, deutlich unter 1000 Zeilen Code. Ich glaube, es sind eher so 600 Zeilen Code. Unterstützt sämtliche Superchip 8 Erweiterungen, läuft auf voller Geschwindigkeit ohne Frameskip, dazu später dem noch ein kleines bisschen mehr. Und soweit ich das feststellen könnte, ist die Komplettität auch 100% da vorhanden für die Spiele, die es dafür gibt. So, hier habe ich meine klassische Demo, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Ein Sierpinski-Dreieck, das wahrscheinlich am langsamsten rendernde Sierpinski-Dreieck der Welt. Also der Grund, warum es so langsam ist, weil der Algorithmus geht tatsächlich durch alle Zeilen, addiert halt eben Sachen so lange auf, bis halt eben da irgendein Teil des Sierpinski-Dreiecks rauskommt. Deswegen sind halt eben die Zeilen, denen viele halt eben solche weißen Punkte drin sind, deutlich schneller gerendert. Beziehungsweise man sieht schneller was passieren, als bei denen, wo es halt eben relativ wenige da drin gibt. Das hier ist eine Kaleidoskop-Demo, bei der kann man halt eben sagen, wie sich da die Punkte bewegen müssen und ab dann, wenn man halt eben dann einmal auf OK drückt, dann sieht man eine kleine Animation, ähnlich wie ein Kaleidoskop, mit ein bisschen viel Fantasie. Also das sind die Sorten von Grafiken, die ich halt eben beim Lesen von so einem Magazin über Basic auf irgendeinem Homecomputer erwarten würde. Gibt es noch ein paar mehr der Sorte. Jemand hat sich sogar die Mühe gemacht, ein ganzes Buch über eine einzelne Zeile solches Basic-Codes zu schreiben. Kann ich empfehlen, sowas zu lesen, wenn ihr große Langeweile habt. Genau, und jetzt eine etwas interaktivere Demo. Weiß nicht, wollt ihr lieber Tetris, Breakout oder dieses Oder Space Invaders? Space Invaders. Space Invaders, okay. Gucken wir mal, ob ich das auf die Reihe kriege. Kann ich probieren, Sachen abzuschießen? Das ist relativ tricky, weil man nur eine Sache auf einmal schießen kann. Weiß nicht, ob es beim Original auch so ist. Wo? Nice. Aber ich glaube, ich werde das jetzt nicht bis zum Ende durchspielen, weil das relativ nervig ist und ich das auch nicht besonders gut kann. Okay, cool. Ah ja, Joust wäre auch so ein Beispiel. Kennt jemand von euch Joust? Das Arcade-Spiel? Das ist so ein Spiel, da spielt man so Ritter, welche auf einem Strauß drauf sitzen, welcher fliegen kann und probiert mit seiner Lanze andere runterzuschmeißen. Das sieht auf einer Arcade-Maschine deutlich besser als auf dem Ding hier. Das sollen besagte Ritter auf Sträußen sein. Für mich persönlich sieht das eher aus wie ein Haufen Karnickel oder so. Verdammt, ich bin direkt gestorben. Okay, genau. Also der Typ da in der Ecke, nein, das bin ich. Ich probiere, verdammt, schon wieder. Okay. Also die Idee ist seitdem, dass ich von oben herab da irgendeinen von denen erwische. Zum Beispiel jetzt das Ei einsammle und dafür Punkte kriege. Verdammt. Okay, nein. Kann jemand anderes vielleicht ein bisschen besser spielen demnächst? Aber gut, zurück einmal zum Vortrag selber. Was überhaupt ist der Chip 8? Die Sache ist, dass es eigentlich keine Spielekonsole so ist, sondern eine VM. Die Idee war, damals in den 70ern hatte jemand festgestellt, dass es relativ nervig ist, Spiele zu portieren zwischen verschiedensten Daten von Heimcomputern, und hat deswegen die geniale Idee gehabt, okay, lasst uns eine VM designen, lasst uns Spiele dafür entwickeln, damit wir nur den Interpreter für diese VM portieren müssen. Da kann man sofort alle diese tollen Spiele, die es für diese VM gibt, halt eben dann spielen. Das war eine tolle Idee, aber sie war nicht besonders erfolgreich gewesen. Dennoch hatte sich eine kleine Community von Enthusiasten rausgebildet, welche sich die Mühe gemacht haben, Demos und anderes Zeug dafür zu schreiben. Hauptsächlich in den 80ern und 90ern. Diese Maschine kann nicht besonders viel. Es ist eine typische 8-Bit-CPU. Es gibt 16 Register da drin, 36 Instruktionen. Jede Instruktion ist jeweils 2 Bytes groß. Man hat ganze 4 Kilobyte RAM. 16 Rücksprungadressen, das heißt also sowas wie Funktionsschreiben ist da keine so gute Idee, weil man kann tatsächlich nur hinspringen, wieder zurückspringen. Man hat eine Auflösung von ganzen 64x32 schwarz-weißen Pixeln. Wenn man einen Sprite hinmalt, dann wird der im XOR-Modus gezeichnet, das heißt also, aus einem schwarzen Pixel wird ein weißer Pixel und jeweils umgekehrt. Eine weitere interessante Eigenschaft ist, wenn immer halt eben dieses, was passiert, wird ein Kollisionsflag gesetzt. Man kann also sehr einfach Kollisionskontrolle machen in solchen Spielen. Als Sound gibt es einen monotonen Piepser, der kann also nur einen Piep machen, dann exakt einen Ton. Das ist ganz cool, halt den zu signalisieren, okay, du bist jetzt tot oder so, oder du hast gerade irgendwas getroffen oder einen Schuss gerade abgefeuert. Und der Input ist ein hexadezimales Keypad, was, naja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ziele für dieses Projekt von mir waren erstmal, ich muss mir einen tollen Namen ausdenken, am Ende wurde es chip8.el. Ich wollte mir einen ROM-Pack und Doku besorgen. ROMs habe ich aufgrund von einem noch nicht ganz geklärten juristischen Status nicht in das Projekt mit rein verfrachtet, aber es ist kein Problem, die online zu finden, weil es sind ja die 70er und theoretisch können sie sogar Public Domain sein. Natürlich die Plattform selber zu verstehen. Es gibt einiges an Dokumenten da draußen, welche die ziemlich gut erklären, wenn auch nicht 100% im Detail. Ich wollte mir ein paar Reverse Engineering Tools bauen, damit ich ROMs analysieren kann, rausgehen kann, okay, welche ROMs soll ich als nächstes ausprobieren, um das Ding ein bisschen besser zu machen, die Kompetenz zu verbessern, welche ROMs machen komische Tricks, die mein Emulator noch nicht kann. Rendering, also das Ganze in Performant überhaupt zum Anzeigen bekommen. Sound, aus Spaß halber, wie schwer kann es sein, etwas zum Piepsen zu bringen. Möglichst viele Spieler ins Laufen bekommen und ich habe mich bewusst gegen einen Debugger entschieden, weil das ist nun ja ein eigenes Projekt. Wie funktioniert das ganze Ding? Weil es eine VM ist, haben wir keine Ausführungsgeschwindigkeit, so wie bei anderen Systemen. Das heißt also, theoretisch kann man es so langsam machen, wie man will. Was ich da am Ende gemacht habe, war, dass man definieren kann, wie viel schneller soll das Ding laufen als sonst. Das bedeutet also, man kann zum Beispiel Sachen machen, wie zum Beispiel, ich führe 2 CPU-Zyklen auf einmal aus, ich rendere einmal und wiederhole das halt eben. Das wäre dann ein Speedfaktor von 2-mal. Ich habe jetzt default einen Speedfaktor von 10 hier eingebaut, dass nach jedem 10-mal halt eben ein Frame bei 60 FPS angezeigt wird. Das funktioniert für die allereinfachsten Sachen. Für schwierigere muss man das einmal verdoppeln oder so. Es gibt einen Sound- und Delay-Timer. Diese zählen mit 60 FPS auf 0 runter. Damit kann man so Dinge machen, wie zum Beispiel gucken, ob der auf einmal 0 ist und dann halt eben piepsen. Das Spiel selber wird in RAM bei der Adresse 0x200 geladen. Der Grund dafür ist, dass in der originalen Implementierung hatte man den Interpreter tatsächlich in 512 Bytes gebaut. Man hat ihn halt eben da reingeladen, diese 512 Bytes, und die Spieler hatten halt den Speicher danach bekommen. Diese Einschränkung ist weiterhin geblieben, auch bei sämtlichen neueren Emulatoren, inklusive Erweiterung dazu. Der Program Counter wird auf 0x200 gesetzt und ab dann fängt eine Loop an. Man schnappt sich eine Instruktion, das sind immer 2 Bytes, man führt diese aus und wiederholt das Ganze unendlich lang. Es gibt natürlich ein paar Probleme mit der Game Loop, weil eigentlich wäre es das Allereinfachste der Welt. Man tut Dinge, man wartet ab, solange bis der nächste Frame anfängt und wiederholt das Ganze. Aber leider sind wir in einem Texteditor drin. Es ist ein höchst interaktives Programm, was halt eben jederzeit auf Nutzereingabe wartet und erwartet, dass er dem nicht allzu viel auf einmal tut. Das heißt also, wenn man das tut mit nicht blockierendem Warten, hat man sehr unvorhersehbares Verhalten, dass das Ding einfach, keine Ahnung, also mal schneller läuft, mal langsamer läuft, alles andere, als was man beim Spielen eigentlich haben möchte. Wenn man blockierendes Warten nutzt, hängt sich der Editor einfach auf. Am Ende habe ich mich für einen Timer entschieden. Also das muss dann nennt man Inversion of Control. Das heißt also, man sagt Emacs, okay, schön, mach was mit 60 FPS die Sekunde und hofft, dass nicht allzu viel in diesem Timer-Funktion passiert. Diese Funktion führt halt eben jeweils diesen CPU-Zyklus aus oder mehr, je nach Speedfaktor. Die zählt die Sound- und Delay-Register runter und rendert dann etwas. Das Abbilden der VM auf Emacs Lisp war tatsächlich nicht so schwierig wie erwartet. Also in einem Lisp ist es eigentlich normal, dass man viel mit Listen arbeitet. Das war hier nicht nötig, weil in einem Computer handelt man am Ende nur mit Zahlen, sehr vielen Zahlen und Arrays von Zahlen und kopiert diese Zahlen hin und her oder modifiziert diese oder so. Das heißt also, Listen waren da gar nicht erst nötig. Alles wird sehr unelegant in globalen Variablen gespeichert. Der Seiteneffekt von diesem Design ist halt eben, dass theoretisch das Laufzeitverhalten sehr vorhersehbar ist und man niemals Probleme in der Garbage Collection bekommt. Theoretisch. Mehr dazu später. Genau. Ich habe mir am Ende ein Inner Makro geschrieben, was halt den Registerwert für mich definiert. So ein bisschen wie in C. Und da feststellt, dass man von C halt eben doch einiges an solchen Tricksereien lernen kann, was so Programmierung der Sorte angeht. Und das hat einen netten Seiteneffekt gehabt, dass Instruktionen dekodieren viel, viel einfacher war, als wenn ich es halt eben auf die elegante Art und Weise gemacht hätte. Es gibt Sprites in dieser Maschine drin. Also in diesen 512 Bytes vom originalen Interpreter haben die tatsächlich noch irgendwie Sprites für die Zahlen 0 bis F einbauen können, wie auch immer sie das gemacht haben. Es ist nicht spezifiziert, wie diese aussehen sollen. Das ist dem Emulator überlassen und was alle Leute tun, ist, dass die sich halt eben diese Sprites von einem anderen Emulator klauen. Nun gab es halt eben ein kleines Problem. Der Superchip 8 macht das gleiche, aber hat als Erweiterung drin, dass man doppelt so große Sprites hat, weil doppelte Auflösung, doppelt so große Sprites. Und dafür habe ich hier irgendwie keine vernünftige Referenz gefunden, also habe ich am Ende dann mir einen fiesen Einzeiler geschrieben, indem ich das Ding einmal hochskaliere und fertig. Also da besonders elegant sein zu wollen, hat mir exakt 0 gebracht. Instruktion dekodieren. Jede Instruktion ist 2 Bytes groß und beinhaltet ihre eigenen Argumente. Das heißt also, man hat zum Beispiel sowas wie einen Jump zu einer 3 Nibble großen Adresse. Das wird encodiert als 1, gefolgt von diesen 3 Nibbles. Man hat also hier einen Typ. Das wäre dem das erste Nibble, das Experiment, dem man eine Bitmaske verwendet. Also macht ein logisches Und mit 0xf000 als Bitmaske und shiftet das Ganze einmal rüber, bis halt dem ganz am rechten Rand ist. Beim Magnet machen wir was Ähnliches. Man nimmt genau die entgegengesetzte Bitmaske, muss aber nicht shiften. So hat man eben dann beide Argumente rausextrahiert, den Typen und die Sprungadresse. Es gibt da sehr viele Muster, welche dem Zeichen einem vernünftigen Instruction Set Design sind, wie zum Beispiel das Adressen, an dem immer die letzten 3 Nibbles sind und Ähnliches. Am Ende habe ich dann ein großes Switch-Case halt eben geschrieben. Das guckt auf den Typen und je nach Typen schnappt es sich die und die Argumente und führt dann Seiteneffekte aus. Zum Beispiel beim Sprung wird der Program-Counter verändert, bei Arithmetik wird ein Register verändert und so weiter und so fort. Ein typischer Seiteneffekt ist, dass der Program-Counter immer um 2 Bytes erhöht wird. Das heißt, also ich habe es am Ende in die Loop eingebaut, immer den Program-Counter um 2 erhöhen und das konnte dann ein Seiteneffekt dann halt eben Override darauf machen, wenn es mal nicht so sein sollte. Das interaktive Testen. Also ich wollte erstmal keine komplette interaktive Loop schreiben, sondern wollte so still wie möglich machen, zu sehen, ob überhaupt mein Dekodieren, Emulieren so richtig funktioniert. Und deswegen mein erster Ansatz, dass das ROM wird ausgeführt, solange bis jemand mal Ctrl-G drückt, also die Tastenkombination halt eben, was auch immer da gerade CPU verbrät, abzubrechen. Und dann habe ich ein Command ausgeführt, den Bildschirm halt anzuzeigen in Form von Text. Es gibt für ein sehr praktisches ROM namens Maze, das nutzt sehr, sehr wenige Instruktionen, ein Labyrinth zu malen und zeigt am Ende einen statischen Bildschirm an. Ich habe noch viele, viele mehr ROMs der Sorte gefunden und mir den halt eben alles Schritt für Schritt durchgetestet und mich dann so langsam durchgearbeitet. Das Nützlichste war dabei so ein Self-Test-ROM. Also allgemein, wenn ihr sowas anfangen, kann ich euch nur empfehlen, findet irgendwelche solchen Self-Test-Dinger, am besten von einem anderen Emulator-Programmierer geschrieben, die auf einer richtigen Maschine getestet wurden, wenn ihr den Luxus dafür habt, und probiert diese durch, bis sie sagen, dass alles okay ist. Das ist unter anderem auch der Grund, warum man zum Beispiel bei solchen manchen Computerspielen eben da so komische Sachen am Anfang sieht, welche einen Self-Test ausführen. Da wird das halt eben von der Maschine selbst erzwungen, zum Beispiel Arcade-Maschinen, um zu feststellen, ob da irgendjemand Unsinn mit dem Ding gemacht hat und es auf einem Emulator ausführt, welcher nicht perfekt genug ist. Zum Beispiel beim Neo Geo. Debugging. Ich habe festgestellt, dass interaktive Debugger, also die Sorte, welche so ein Programm pausieren und dir es erlauben, halt dem anzuzeigen, was da nur vorgeht, relativ nutzlose Szenarien sind, da alles sehr, sehr schnell und sehr viel auf einmal ausgeführt wird. Das heißt also, ich musste mich für Printf-Debugging entscheiden und eine Menge Zeug loggen. Das ging relativ gut, bis mir irgendwann zu viel Log-Output wurde. Und bei einigen Bugs konnte man so überhaupt nicht sehen, was nun genau wo schief geht. Da habe ich einen anderen Trick rausgefunden. Ich habe einen anderen Emulator von einem Bekannten halt eben mir geschnappt. Die sind auch Logging eingebaut, was genauso aussieht wie mein eigenes, und dann die Logs verglichen und verguckt, wo die Ausführung sich unterscheidet. Und an der Stelle war höchstwahrscheinlich auch schon der Bug gewesen. Genau, eine mögliche Projektidee wäre natürlich, einen vernünftigen Debugger zu schreiben, mit welchen das halt eben viel weniger wehtut, also mit Breakpoints und so weiter und so fort, oder sogar das zu einer Spieleentwicklungsumgebung auszubauen. Das haben einige Leute auch schon auf GitHub getan. Kann ich also empfehlen, diese Projekte anzugucken, wenn ihr da Interesse habt. Analyse. Ich habe erstmal einen Disassembler geschrieben, festgestellt, dass der im Prinzip genau die gleiche Arbeit macht wie mein Emulator, Sachen dekodieren und dann aufzuschreiben, was nun das eigentlich genau sein sollte. Das war also relativ einfach, aber nervig zu tun. Und dann kam mir die großartige Idee, es gibt ein Stück Software, Radare 2, das ist ein Framework für alles Mögliche, was mit binären Dateien zu tun hat. Und das kann man doch bestimmt verwenden und dafür ein kleines Plugin schreiben, was halt eben die CHIP-8-Architektur versteht und sollte eben Analyse für lau bekommen. Das habe ich dann getan, ein Plugin in Python geschrieben und später feststellt, oh, es gibt schon diese Funktionalität, man muss sie nur explizit aktivieren. Dann habe ich die Funktionalitäten verglichen, feststellt, dass es da ein paar Bugs gab in der C-Version und diese dann sukzessive verbessert, zurück eingereicht und ja, jetzt kann man dem Ding halt eben ganz cool Sachen analysieren. Das kann ich euch sogar mal kurz herzeigen, wie das dann aussieht. Genau, so würde es halt eben dann da aussehen. Man hat da eine disassemblierte Ansicht. Die kann ich mal ein bisschen größer machen. Und in der hat man da so praktische Informationen, wie okay, hier gibt es einen Jump und der geht von der Adresse zu der Adresse hin. Und der Grund, warum es am Anfang des Programms einen Jump gibt, sieht man halt eben, wenn man zurück in die normale ASCII-Ansicht halt eben wechselt. Da ist nämlich ein kleiner Kommentar drin, Joust Version 2.3. Also ein ASCII-Kommentar. Das heißt also, das Programm würde darüber springen, aber es ist Information, welche man dem so auslesen könnte, direkt als Mensch. Genau. Und wenn man da weiter runterscrollt, merkt man, okay, hier gibt es ein paar mehr Jumps, es gibt ein paar Jumps zurück. Etwas hat hier Funktionen festgestellt. Man könnte direkt zu einer Funktion springen, wenn es dann funktionieren würde. Doch, es funktioniert. Genau, und können wir dann ein paar mehr Sachen, wie zum Beispiel grafisch anzeigen, wie da genau der Control Flow in den identifizierten Funktionen aussieht. Allgemein kann ich empfehlen, dieses Projekt halt eben auszuprobieren, auch wenn es halt eben bei Weitem nicht so ausgereift ist wie Ghidra, Aida und wie sie alle heißen. Einfach aus dem Grund, weil es relativ einfach ist, den Code zu verstehen, diesen aufzubessern für seine eigenen Bedürfnisse. Unit-Tests. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich halt eben immer wieder mal Funktionalität kaputt mache und hatte die große Idee, Unit-Tests zu schreiben für die CPU. mit dem Ziel, dass halt eben sämtliche Instruktionen abzudecken und deren Seiteneffekten. Das ist ein reines Sicherheitsnetz. Also es deckt nicht sämtliche Fehler ab. Ich habe dann später einen komplett anderen Fehler gefunden, und zwar, dass ich einen Byte im ROM zu wenig adressiert habe. Das hat dazu geführt, dass exakt ein Spiel dabei kaputt gegangen ist, weil ich so warte, dass man auf die letzte Adresse schreiben kann. Das ging halt eben nicht. Dann gab es an der Stelle eben einen Fehler, relativ spät. Genau. Und es gibt für sowas, für Unitests tatsächlich eine eingebaute Bibliothek, aber die ist nicht besonders angenehm zu nutzen. Jemand anderes hat halt eben eine externe Bibliothek geschrieben, welche halt eben mehr Richtung Behavior-Driven Design geht und vieles anbietet, was ich halt eben brauche. Und mit der habe ich halt eben Tests geschrieben. Jeder von diesen Tests initialisiert die VM, schreibt ein bisschen Code rein, führt so viel CPU-Zyklen aus, wie notwendig ist, und prüft auf die Seiteneffekte. Zum Beispiel, ob da halt eben nach einer Addition halt eben dann entsprechend irgendein Register inkrementiert wurde oder nicht, oder welche Statusregister gesetzt wurden. Eine alternative Idee ist tatsächlich, dass man eine Spezifikation hat, welche als Seiteneffekt ausführbar ist. Das hat ARM meines Wissens nach getan. Das heißt, man hat so ein XML-File und da gibt es halt eben keinerlei Unklarheiten, sondern man kann das Ding direkt von einem Emulator oder was auch immer es ist, ausführen lassen. Das wäre natürlich für so eine Plattform Overkill, aber denke ich mal, ist eine Idee, die es sich lohnt, halt eben weiter anzugucken. Weil menschengemachte Spezifikationen irgendwo unzulänglich sind und irgendwelche wichtigen Details halt eben auslassen. Das Rendering war der schwierigste Teil dieses ganzen Projektes gewesen. Ich habe mich bewusst gegen einen fertigen Bibliothek entschieden, unter anderem, weil es gibt nicht schrecklich viel Auswahl, weil wir befinden uns in einem Texteditor. Wir malen Text. Bilder hinzumalen, okay, nee, dafür gibt es nicht wirklich irgendwas Fertiges, Performantes, schon gar nicht sowas wie OpenGL oder mit Beschleunigung oder dergleichen. Meine erste Idee war, SVGs zu erzeugen, weil die sind ja Text, es gibt wunderschöne Bibliotheken dafür, aber ich habe festgestellt, dass dort viel zu lange alloziert, viel zu viele Listen und so, das ging einfach gar nicht. Dann habe ich überlegt, okay, einige Sachen erzeugen einfach direkt Strings, welche halt eben nach Bildern aussehen, das ist zum Beispiel so ein Format wie XPM oder XBM. Das dauerte auch viel zu lange und diese Dinge zu mutieren war irgendwie auch viel zu anstrengend gewesen, eine Templating-Library dafür zu schreiben. Ich habe dann mit Tiles rumexperimentiert, also zwei Bilder halt eben vorberechnen, einmal für einen schwarzen und einen weißen Pixel und die Dinge halt eben arrangieren, so ähnlich wie das das eingebaute Detail das Spiel auch tut. Aber dabei habe ich immer Lücken zwischen einzelnen Bildschirmzeilen gehabt und nicht rausgefunden, wie ich das loswerden konnte. Es ging, aber ich habe mich dagegen entschieden, das weiter zu debuggen. Ich habe dann ein XPM-Bild probiert, was halt eben tatsächlich einen Bool-Vektor als Repräsentation hatte. Also, dass man halt eben da einzelne Bits halt eben tatsächlich manipulieren konnte durch entsprechendes Byte-Operation. Aber das eingebaute Bild-Caching hat den Effekt ruiniert. Also, man sah halt eben nur jeden x-ten Frame dann, was irgendwie sehr schräg aussah. Dann habe ich mich für die allereinfachste Lösung von allen entschieden, einfach Text zu nehmen und zu sagen, okay, dieses Stück Text hat jetzt als Hintergrundfarbe schwarz oder weiß. Das hat wunderbar funktioniert, war sehr performant, funktioniert auch im Text-Mode, kann man auch in Vim machen, wenn man will. Wer will, kann so die gesamte Logik nach Vim portieren. Ich würde es gerne sehen. Dann habe ich festgestellt, dass das Rendering vielleicht ein kleines bisschen schneller sein könnte. Anfangs war der Ansatz sehr stupide gewesen, einfach den gesamten Text löschen, neuen Text generieren, neuen Text einfügen. Dafür gibt es verschiedenste Optimierungen, zum Beispiel, okay, wir müssen nicht den Gesamttext ändern, wir können auch einfach rauskriegen, was sind die genannten Teile, diese löschen, neue einfügen. Weitere Optimierung ist halt eben Dirty Frame Tracking, also feststellen, okay, hat sich der Frame jetzt geändert? Wenn nein, dann muss ich halt eben nicht diesen ganzen Diff-Kram halt eben tun. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, bis die Spiele anfangen, sehr viel zu tun, also mehr als nur einen statischen Bildschirm anzuzeigen. Für die geänderten Teile habe ich halt eben zwei Arrays gehabt, in denen der Framewaffer jeweils drin lag und habe diese halt eben da Inhalt für Inhalt halt eben miteinander verglichen. So was Ähnliches gibt es auf das Web, das nennt sich React. Die Idee ist halt eben uralt. Existiert auch in Emacs selber so drin. Die Optimierung Nummer 3, dafür habe ich am längsten gebraucht, um darauf zu kommen. Ich habe festgestellt, dass das Textlöschen halt eben das langsamste da drin war. Und dann hat mir irgendjemand mal gemeint, okay, vielleicht kann man einfach mal sagen, die Texteigenschaft soll sich ändern, anstatt den Text zu ändern. Und das war halt eben tatsächlich deutlich schneller gewesen. Damit war das Ding schnell genug auch für die doppelte Auflösung. Aber irgendwo jenseits dessen, da braucht man halt eben härtere Sachen. Emacs hat seit einiger Zeit Support für C-Module. Man kann sein Modul in C schreiben, muss reinschreiben, dass das Ding GPL-kompatibel ist, damit man sich nicht den Sound von Chestermin einfängt und damit es überhaupt ausgeführt werden kann. Und dann kann man neue Funktionen definieren, die Dinge tun. Man könnte also theoretisch so eine SDL-Einbindung bauen oder OpenGL-Anbindung oder was auch immer. Oder einfach nur Cairo-Anbindung, damit man sowas wie HTML5 Canvas API hat. Und da drauf dann malen, aber das ist noch ganz, ganz weit weg in der Zukunft. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir sowas mal. Garbage Collection. Manchmal hat das Ding ein kleines bisschen gestottert, aber nicht lang genug, dass es wirklich nervig war. Theoretisch vom Design hätte das gar nicht erst passieren sollen, aber es passierte dennoch. Und ich habe halt eben lange auf den Code geschaut und festgestellt, okay, Es gibt Code, der kopiert einfach Arrays. Wenn man genug Arrays kopiert, kommen irgendwann mal genug Arrays zusammen, dass die Garbage Collection halt eben losgeht. Und dann gibt's halt eben das Stottern. Die Lösung war eine Funktion, so Richtung Memcopy zu schreiben. Also welche halt eben da zwei Arrays bekommt und von einem Array in das andere Sachen reinkopiert. Das hat das Problem sehr effektiv gelöst. Ein anderes Problem war, dass beim Ausführen der Tests halt eben die meisten wenigen Millisekunden fertig waren und dann einige so 10 Millisekunden länger brauchten. Das war ein ähnliches Problem gewesen. Da habe ich einfach immer neue Arrays erzeugt und dann eine Funktion geschrieben, welche sie ähnlich wie Memset halt eben alles auf Nullen oder irgendeinen anderen konstanten Wert setzt. Ich habe auch festgestellt, dass es leider keine guten Werkzeuge gibt, um sowas zu debuggen. Es gibt zwar einen Profiler, welcher angeblich sowohl CPU- als Memory-Profiling tun kann, aber das Memory-Profiling sieht verdächtig nach den Resultaten für CPU-Profiling aus. Warum auch immer. Das ist ein sehr lange bekannter Bug und es gibt auch so gut wie gar keine High-Level-Sprachen, welche halt eben da vernünftiges Memory-Profiling können. Die einzigen Ausnahmen, die ich bisher gefunden habe, waren sowas wie JavaScript, Java und Common Lisp-Implementierung, diverse. Das war's. Beim Rest ist es halt eben da, man hat hoffentlich sehr viel Glück damit. Soundemulation sollte theoretisch auch nicht schwierig sein, weil das Ding kann ja nur konstant piepsen. Aber Emacs unterstützt im Haus halt eben nur synchrones Abspielen vom Sound. Das heißt, der Sound spielt ab, alles andere funktioniert gerade nicht und wenn es fertig ist, dann geht alles andere weiter. Das ist in einem Spiel halt eben nicht akzeptabel. Glücklicherweise hat Emacs Support für asynchrone Prozesse. Man kann seinen Prozess starten und es gibt kein Einfrieren der Sorte. Ich habe mich dann entschieden, als Demonstration halt eben einen MPV-Prozess zu starten. Für die, die es nicht kennen, das ist halt eben so wie M-Player, also ein bekannter Videoplayer, nur halt eben ein kleines bisschen moderner. Der hat als Support, dass man halt eben den mit einer FIFO starten kann, die andere Commands akzeptiert, wie zum Beispiel start jetzt die Wiedergabe oder pausiere jetzt die Wiedergabe. Ich habe also so rumexperimentiert, bis ich halt eben den Ding sagen konnte, okay, du hast hier eine Datei von einem Piepser, welche halt eben in Dauerschleife abgespielt wird und jetzt fängst du an oder hörst auf, das Ding zu spielen. Benutzereingabe gibt es hier als zwei verschiedene Instruktionen. Eine davon ist nicht blockierend und andere ist blockierend. Die nicht blockierende, die wäre theoretisch auch sehr einfach zu implementieren, hätten wir eine normale Spiellibrary oder so. Aber da es Emacs ist, kann man nicht einfach fragen, ob eine Taste gerade gedrückt ist oder nicht. Das heißt, hier war eine sehr hässliche Lösung. Ich habe einen globalen Keyhändler. Der speichert eine globalen Variable, was der letzte Tastendruck war und wann er passiert ist. Und jedes Mal, wenn diese Instruktion ausgeführt wird, vergleicht sie, was die aktuelle Zeit ist, vergleicht sie mit der letzten Zeit. Und je nachdem, dass ein gewissen Timeout unterschreitet oder nicht, zählt die Taste als gedrückt oder nicht gedrückt. Das ist super hässlich. Es funktioniert auch nur nach so einem gewissen Feintuning, was davon abhängt, wie schnell gerade die Tasten wiederholt werden auf deinem System. Naja, es gibt deutlich besser sich anfühlende Dinge von Spielen her. Blockierende Benutzereingabe, das ist auch ein schwieriges Ding gewesen, weil ich habe eine leicht andere Game Loop als sonst. Normalerweise könnte es halt eben so einfach sein wie, okay, ich führe ab jetzt halt eben den Emulator nicht aus, aber ich habe hier ein Ding, was halt eben alle 16 Millisekunden halt eben abfragt, was halt eben als nächstes tun soll. Das heißt, ich habe das Ding halt eben von der bisherigen State Machine, dass man pausieren konnte oder nicht, halt eben umgeschrieben, dass es noch einen dritten Zustand gibt, in dem man wartet, bis jemand eine Taste drückt und es weitergehen kann. Und der Global Keyhändler guckt halt auf jeden Fall diesen Zustand und sobald eine Taste gedrückt wird, wechselt er wieder in den normalen Abspielzustand zurück. Der Superchip 8 ist eine Erweiterung von dem Befehlssatz. Damit kann man deutlich interessantere Spiele unterstützen, wie zum Beispiel das Joust, was wir vorhin gesehen haben. Und der hat halt eben so Erweiterungen drin, wie zum Beispiel, dass man ordentlich scrollen kann. Das heißt, das wurde eingeführt, weil zum Scrollen muss man sonst sehr große Teile vom Bildschirm neu kopieren mit der CPU, welche sowieso nicht besonders effektiv war. Und da wird es halt eben nativ unterstützt. Das erforderte ein bisschen Trickserei, weil ich wollte alles in place kopieren, statt einen neuen Framebuffer zu erzeugen, der ein bisschen anders aussah als der alte. Aber das habe ich am Ende gelöst bekommen. Eine andere interessante Eigenschaft auf Windows ist, dass das Ding halt eben unterstützt, dass man zwischen zwei Auflösungen wechseln kann. Einer verdoppelten Auflösung, einer normalen Auflösung. Und das implementieren gibt es zwei verschiedene Ansätze. Der puristische Ansatz ist, dass man immer in einer hohen Auflösung rendert und dann je nach aktueller Auflösung halt eben entweder runterskaliert oder nicht. Der andere Ansatz ist, nun man hat zwei Framebuffer und rendert entweder auf einen mit der niedrigen Auflösung oder auf einen mit der höheren Auflösung. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil es deutlich einfacher war, aber nicht so schön ist. Weitere Anmerkungen. Während dieser ganzen Emulator-Schreiberei habe ich festgestellt, dass nun ja, es gibt Spiele, die sollten sich an Spezifikationen halten, tun es aber nicht. Verhalten sich also ziemlich komisch. Zum Beispiel habe ich eines, bei dem muss man eine Taste drücken, um irgendwas am Boden zu erwischen und es fliegen halt eben Sachen an einem vorbei und manchmal kollidieren sie in den Spiel halt eben hinein und dann hört das Spiel halt eben sofort auf. Da habe ich halt eben festgestellt, dass das Spiel halt eben sich nicht 100% an irgendwelche Wraparound-Regeln gehalten hat und dann überlegt, okay, lohnt sich diese tatsächlich so zu implementieren oder nicht, nur um das eine Spiel hier kaputt zu machen. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich eine anpassbare Option habe, mit der man zwischen beiden Verhalten wechseln kann. In anderen Fällen gibt es halt eben sehr, sehr obskure Funktionalität, wo man sich fragt, okay, ist das jetzt wirklich diesen Codeaufwand wert? Das habe ich halt eben für die Features, die von keinem Spiel genutzt werden, einfach nicht gemacht, weil, gut, wer sollte sonst feststellen, ob es sie überhaupt gibt, außer in einem komischen Self-Test-Raum. Ich selber kann nicht besonders gut Spiele spielen. Mir macht es auch nicht wirklich Spaß, Spiele zu spielen, vor allem nicht so lange, bis ich es tatsächlich gut kann. Aber ich habe während dieser ganzen Zeit halt eben deutlich, deutlich besser verstanden, wie halt eben ein solcher kleiner Computer dem funktioniert und dann deswegen hat sich das eben für mich gelohnt. Also, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, kann ich euch auch empfehlen, das zu tun. Vor allem, wenn ihr Entwickler seid, weil VMs und so weiter sind allgegenwärtig. Ihr werdet höchstwahrscheinlich keinen debuggen müssen, aber ihr könntet vielleicht ein kleines bisschen besser verstehen, warum nun genau ein Bytecode-Interpreter halt eben so gut funktioniert und viel performanter als ein naiver Interpreter. Oder wenn ihr Security macht, dann kann es natürlich auch sehr, sehr nützlich sein, halt eben verstehen, wie ein CPU funktioniert, damit ihr selber Shellcode schreiben könnt, den debuggen könnt, solche Sachen halt. Oder verstehen könnt, warum sich da gerade ein Exploit so komisch verhält. So, und dann sind wir auch schon beim Ende dieses Vortrags angelangt. Mögliche nächste Schritte, aka Projektideen. Ein Intel 8080 Emulator wäre ziemlich cool, zum Zeitpunkt, als Intel-Prozessor noch nicht mal so irre komplex waren. Der könnte das CPM-Betriebssystem ausführen. Das war vor DOS halt eben relativ populär gewesen. Ich habe gehört, DOS hat halt eben sich davon gut inspirieren lassen. Damit hätte man den lustigen Effekt, dass man ein Betriebssystem ausführt. Ich habe bisher mich noch nicht dafür entschieden. Ich habe angerissen, dass man mit schnellerem Rendering experimentieren könnte, aber ich glaube, es ist über das jemand, der tatsächlich funktioniert, wieso es überhaupt, versteht, wieso es überhaupt funktioniert. Und nach dieser Erfahrung habe ich festgestellt, dass irgendwas Schwieriges im Emulationsprojekt wie ein Gameboy oder NES oder so ich vielleicht lieber in einer etwas besser tauglichen Programmiersprache mache, damit es weniger eine Challenge ist und mehr dem, okay, ich habe jetzt tatsächlich einen vernünftig funktionierenden Emulator, in dem sowas wie Sound kein Krampf ist. Gut, und dann sind wir jetzt am Ende. Wenn ihr Fragen habt, stellt diese bitte.
Diese 600 Zeilen Code von, oder also knapp 1000 Zeilen Code, von denen du jetzt gesprochen hast.
Genau.
Ist das denn dann tatsächlich Lisp-Code?
Ja, es ist Lisp-Code. Du kannst ihn dir anschauen. Er ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Also viele Leute haben dem diese Übung gemacht. Es gibt zum Beispiel eine MBR-Implementierung, die läuft halt eben den 512 Bytes MBR, die man hat. Du kannst also da reinbooten und dann halt eben irgendein Spiel spielen, was du vorher reingeladen hattest. Sowas halt. Also es ist halt eben ein sehr empfehlenswertes Projekt.
Okay.
Allgemein.
Ja, gut, ja.
Ja.
Ist Chiplet und Superchiplet, sind das zwei verschiedene Sachen oder ist Superchiplet
also,
rückwärtskompatibel?
Du kannst, wenn du Superchip-Aid, also Superchip-Aid sind eigentlich nur Erweiterungen zu dem originalen Ding. Also du hast halt eben weitere Instruktionen mit zusätzlichem Verhalten, wie diesem Scrolling-Verhalten, dass du in einen höheren Auflösungsmodus wechseln kannst. Das heißt also, wenn du halt eben Bytes implementiert hast, kannst du noch weiter in die Chip-8-Spiele spielen. Es gibt natürlich noch eine Erweiterung, welche aber zu krass war, als dass ich sie halt eben für Emacs implementieren konnte. Und die nutzt auch kaum irgendwas. Also mit der kriegt man tatsächlich mehr als nur die zwei Farben und so. Und solche Designs sind halt eben auch alles andere als ungewöhnlich. Mit Rückwärtskompatibilität zum Beispiel habe ich festgestellt, dass so ein Game Boy Advance hat einen Game Boy mit drauf, der halt eben auch dieses Spiel spielen kann. X86-CPUs haben viel zu viel solche Kompatibilitätslayer und so weiter und so fort.
Gab es denn tatsächlich viele reale Implementierungen von diesem
Chip? Ja, ja, also es ist tatsächlich gefühlt das Hello World von den ganzen Emulator-Schreibern.
Aber das ist ja nun also gab es wirklich auch Spielekonsolen, die darauf gebaut worden sind?
Oder also nein, also es gab aber solche Heimcomputer, welche halt eben nur sowas ausgeführt haben. Solche 70er-Jahre Microcomputer und später wurde es in den 90ern auf einem HP48-Taschenrechner ausgeführt. Was dem halt eben so ein bisschen mehr Popularität geholfen hat, aber nicht allzu viel. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass auf irgendeiner Hacker-Konferenz haben sie jetzt tatsächlich ein Batch gebaut, was halt eben das Ding unterstützt und mit fast allen Spielen halt eben vorgeladen war. damit du halt eben auf deiner Batch halt eben da Pong und so spielen konntest. Okay. Wenn ihr keine Fragen habt, kann ich euch natürlich hier ein bisschen mehr Spiele in sehr schlecht gespielt herzeigen. Wie zum Beispiel Tetris. Das ist das schlimmste Tetris, was ich überhaupt gesehen habe. Und ich finde schon das Gameboy Tetris schlimm genug. Breakout, das wäre eine Option. Das Lustige hier drin ist tatsächlich, dass alle Spiele, die es seitdem da drauf gibt, die so Klone von anderen Spielen sind, haben ganz anderen Namen. Wahrscheinlich also bis auf Pong. Zum Beispiel heißt seitdem Breakout dann nicht Breakout, sondern Bricks. Und Space Invaders heißt Alien. Und andere solche Dinge. Wobei, oh nee, okay, Tetris hat auch den originalen Namen beibehalten, aber das ist halt eben sowas, auf was man achten sollte, wenn man diese Spiele spielt, dann kann man zum Beispiel sowas finden wie Worm, was sich halt eben wie Snake anfühlt, aber ein bisschen anders. Halt eben, dass die Schlange halt eben ungefähr doppelt so groß ist, wie sie eigentlich sein sollte und der Apfel vielleicht sehr klein ist zur Schlange. Genau, hier haben wir ein sehr fies flackerndes Breakout. Und es hat auch sehr lustige Bugs, in die wir reinlaufen können. Wie zum Beispiel, dass der... Habt ihr das gesehen? Es kann viel schlimmer sein. Also teilweise geht es sogar so, dass der Ball komplett da durchfliegt. Oh, verdammt. Okay, das war definitiv nicht fair. Also, wie ist das möglich?
Aber das liegt am Chip 8, oder?
Ja, ich weiß. Ich habe mir das Programm nie allzu genau angeschaut. Aber... Die Collision Detection ist im Prinzip, wenn du einen Sprite oder einen anderen Sprite malst, wird irgendwann ein Flag gesetzt und du kannst darauf prüfen. Die Frage ist, wann du darauf prüfst.
Das heißt, das Flackern der Kugel macht das...
Ja. Ja, das könnte sein. Könnte sein, ja. Aber vielleicht wird es dann ignoriert oder so, keine Ahnung. Also muss man sich anschauen. Ich habe auch gehört, dass einige Hacker haben tatsächlich Crack-Mies für das Ding geschrieben. Unser Leute hat so zwingend mal was anderes als x86 halt eben zu verstehen. Und weil die Sprache halt eben relativ einfach ist im Vergleich zu anderen Architekturen, kann man sich das sogar aneignen. Ich habe sogar gehört, dass jemand halt den Binary Exploitation damit probiert haben sollte. Also einen bewusst vagig geschriebenen Interpreter geschrieben und dann Leute dazu aufgefordert, irgendein Programm darauf auszuführen, was halt eben dafür sorgt, dass man irgendwann Buffer-Overflow triggert. Aber ich weiß nicht, ob das mir besonders viel Spaß macht, nur das zu exploiten. Und hier ist das... Moment, das ist irgendwie nicht ganz die richtige Auflösung. So, und hier ist das schlechteste Tetris aller Zeiten. Hier, seht ihr das? Es ist großartig. Also es ist auch so ein Fiesack gewesen. Irgendjemand hat halt eben dieses Ding geschrieben und dann das Readme reingetan. Okay, cool, ich habe das Ding geschrieben. Wenn jemand Interesse daran hat, ich könnte es verbessern für Geld. Also ich glaube, das Geld wird da nicht helfen, ehrlich gesagt. Aber naja. Es ist ganz lustig, diese Readmes aus den 80ern und 90ern zu lesen und feststellen, was für Ideen diese Leute hatten und einfach wie viel Enthusiasmus oder Hoffnung, dass das was werden würde. Ja, ich...
Nochmal.
Ja.
Genau so.
Ja, es gibt... Es sollte auch... Verdammt.
Nein!
Okay, okay, okay. Moment. So. Niemand hat's gesehen. Verdammt! Okay, jemand hat's gesehen.
Und das ist jetzt im E-Mail. Das ist echt einfach.
Du kannst in allem möglichen schreiben. Du kannst in JavaScript schreiben, du kannst in C schreiben. Ich wette, das ist eine gute Übung, um C ordentlich zu lernen. Vielleicht sind da Leute anderer Meinung.
Das ist echt
nicht immer das Schwierigste. Nein. Ja, sind vielleicht halt eben statt 600 Zeilen dann halt eben, keine Ahnung, 1200 Zeilen oder so. Oder noch weniger, wenn man so einfach Text printet. Nee. Na gut, also so zu spielen ist echt das Schlimmste überhaupt. Also so mit so rumgedreht. Naja, genau. Also ja, falls euch gerade nichts an Fragen einfällt, aber später, ich bin noch für ein paar Stündchen hier. Ein, zwei Stündchen.
Dankeschön.